Liebe Gäste, lieber Marc-Alain, liebe Gisela, ich möchte mich auch herzlich bedanken für die Möglichkeit, dass wir die Ausstellung hier heute zeigen können. Hier in dem Atrium sieht sie jetzt ein bisschen kleiner aus als normalerweise. Normalerweise steht sie in Schulen, in Foyers oder auch in Klassenzimmern, denn dafür haben wir sie gemacht. Dafür den Kindern heute, den Schülerinnen und Schülern, die Geschichte der Kinder von Buenos-Adam zu erzählen und was diese Geschichte mit uns heute immer noch zu tun hat. Der Buenhuser Damm ist eine Straße in Hamburg, im Stadtteil Rothenburgsort. Das ist ein Stadtteil, der früher ein sehr belebtes, schönes Arbeiterviertel war. Wenn man heute dorthin fährt, ist es ein reines Industriegebiet. Wenn man die Straße Buenhuser Damm reinfährt, ist auf der einen Seite sind Lagerhallen, auf der anderen Seite stehen LKWs umzäunt auf einem Brachland. Und am Ende der Straße kommt plötzlich dieses riesige Backsteingebäude. Man sieht das auch da auf der einen Wand. Das passt eigentlich überhaupt nicht dorthin. Und das ist die Schule in der Straße Buenhuser Damm, die, obwohl rundherum alles zerstört wurde, stehen geblieben ist. Als ob es so sein sollte. Im Krieg wurde sie zeitweilig eine Außenstelle des KZ Neuengamme. Und in dieser Schule, wie Gisela schon erzählt hat, wurden in der Nacht zum 21. April 1945 die 20 Kinder ermordet, sowie 44 Erwachsene. Es waren ihre vier Betreuer sowie 20 russische Häftlinge. Die Kinder waren zwischen 5 und 12 Jahre alt. Sie kamen nicht aus Deutschland, sie kamen aus Polen, Frankreich, Italien, den Niederlanden und der Slowakei. Zuvor waren an ihnen in Neuengamme medizinische Versuche durchgeführt worden. Um das zu vertuschen, mussten die Kinder sterben. Nach dem Krieg wurde aus der Schule wieder eine Schule. Niemand sprach darüber, was im Keller dieser Schule passiert war. Aber einmal im Jahr kamen Häftlinge, ehemalige Häftlinge aus Neuengamme und legten Blumen nieder und gedachten der Ermordeten. Mehr als 30 Jahre später erfuhr der Journalist Günter Schwaberg von diesem Gedenken und fragte sich, ob die Angehörigen der Kinder wissen, was mit ihnen passiert ist. Und er begann zu recherchieren. Die Namen der Kinder hatte ein Häftling aus Neuengamme aufgeschrieben, allerdings immer den Nachnamen und den Vornamen nur abgekürzt. Der Journalist erfuhr, dass der SS-Arzt Dr. Kurt Heißmeier, der die medizinischen Versuche durchgeführt hatte, nach dem Krieg in Magdeburg weiter praktiziert hatte. 1964 wurde er von einem ehemaligen Häftling erkannt und kam vor Gericht. Er sagte aus, dass er die Dokumente zu den medizinischen Versuchen in einer Kiste vergraben hatte. In dieser Kiste befanden sich Fotos der Kinder, die gemacht worden waren, um die medizinischen Versuche zu dokumentieren. Der Journalist Günter Schwaberg hatte nun Namen und Fotos, aber wer war wer? Er verschickte Plakate in die Welt, an das Rote Kreuz und an Opferverbände. Und er fand tatsächlich Angehörige der Kinder. Mütter, Väter, Geschwister, Onkel, Tanten und Cousins. Am 20. April 1979 kamen das erste Mal Angehörige der Kinder zur Gedenkfeier in die Schule am Buenhuser Damm. Und mit ihnen kamen über 2000 Hamburger. Das lag natürlich daran, dass die Geschichte gleichzeitig im Stern publiziert wurde und es so eine große Aufmerksamkeit bekam. Die Vereinigung Kinder von Buenhuser Damm wurde gegründet an diesem Tag, da die Angehörigen gesagt haben, wir können so nicht auseinandergehen, wir müssen etwas tun. So hält die Vereinigung nun seit 40 Jahren die Erinnerung an die Opfer wach und wir halten Kontakt zu den Angehörigen und wir gehen in Schulen, um von der Geschichte zu erzählen und sie vor allen Dingen in Bezug zu heute zu setzen. Wir haben außerdem in der Vereinigung eine Gedenkstätte gegründet. Das war natürlich nicht ich 1979, sondern das waren Günter Schwaberg und die Gründer der Vereinigung. Diese Gedenkstätte hat die Besonderheit, dass sie 20 Jahre lang privat betrieben wurde. Es hat 20 Jahre gedauert, bis die Stadt Hamburg sie als Gedenkstätte anerkannt hat. Und erst 1999 ist sie eine Außenstelle der KZ-Gedenkstätte Neuengamme geworden. In diesem Jahr also findet am 20. April zum 40. Mal die Gedenkfeier der Vereinigung statt. Günter Schwaberg starb 2008. Mit ihm starben die Mütter und Väter der Kinder vom Buldenhuser Damm. So wie Rose Grumelin, die Mutter von Marc Alain, der heute Abend hier ist. Und sie war auch die Mutter von Eleonora und Roman, die im Alter von 5 und 6 Jahren am Buldenhuser Damm ermordet wurden. Ich habe Rose Grumelin getroffen, die früher Ruja Witonska hieß, in ihrer Wohnung in Paris. Eine damals 87-jährige Dame, die mich mit selbstgebackenem Kuchen empfing. Und ich war fürchterlich aufgeregt vor diesem Treffen. Ich hatte Angst und ich war auch voller Scham, ganz ehrlich. Und ich wusste überhaupt nicht, wie ich einer Frau begegnen soll, die ihre beiden Kinder auf diese Weise in der Stadt, aus der ich kam, verloren hatte. Als sie die Tür aufmachte, wusste ich tatsächlich nicht, was ich sagen sollte. Und ich habe auch nichts gesagt. Und sie hat mich so herzlich empfangen, dass sich meine Aufregung dann langsam gelegt hat. Und es wurde ein sehr langes Gespräch an diesem Nachmittag und ein sehr inniges Gespräch. Und ich bin noch heute dankbar dafür, für diesen Nachmittag. Dieser Nachmittag war ein Grund, warum ich den Vorsitz des Vorstandes der Vereinigung übernommen habe. Als ich das tat, hätte ich nie geglaubt, dass wir noch mehr Angehörige der Kinder finden würden. 2010 meldete sich die Cousine des jungen Marek Yames. Die Cousine lebt in Kanada und wir fanden einen weiteren Cousin in Israel. Und im selben Jahr entschloss sich der in den USA lebende Bruder, zur Gedenkfeier nach Deutschland zu kommen. Im Jahr 2011 trafen sich diese Familienmitglieder der Familie Yames James zum ersten Mal bei unserer Gedenkfeier in Hamburg. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch 2 weitere Kinder, von denen wir nicht mal den Vornamen wussten. Dem Mädchen H. Wassermann und dem Jungen W. Junglieb. 2015 recherchierte die Angehörige eines anderen Jungen in Yad Vashem und fand den Kontakt zur Familie von W. Junglieb, die in Wirklichkeit Jungleib heißt. 70 Jahre lang lebte die damals 85-jährige Grete in dem Glauben, ihr kleiner Bruder Walter Jungleib wäre als Kind bei einem Todesmarsch von Auschwitz ums Leben gekommen. Greta überlebte selbst als Jugendliche die Shoah und lebt heute nahe Tel Aviv. Sie heißt mit Nachnamen Hamburg. Obwohl sie Deutschland nie betreten wollte, kam sie 2016 zum ersten Mal zur Gedenkfeier. Im letzten Jahr kam sie abermals. Vor kurzem ist sie 89 Jahre alt geworden und sagte mir am Telefon, ich möchte sehr gerne wiederkommen am 20. April. Heute sind von 17 der 20 Kinder vom Buldenhuser Damm die Angehörigen gefunden worden. Wenn eine Geschichte wie diese weitererzählt wird, dann wird sie nicht vergessen. Sie erinnert uns an das, was wir waren und was wir sein könnten. Diese Ausstellung erzählt von den Tätern, die an der Ermordung der Kinder beteiligt waren. Wachmänner, Fahrer, Ärzte. Wie waren sie in der Lage, das zu tun, obwohl sie zum Teil selbst Väter waren? Wie geht man als Angehöriger der Täter damit um? Davon erzählt der Film Nachlass. Darin erzählt zum Beispiel Barbara Brix, wie sie erst durch den Nachlass ihres Vaters erfuhr, bei welchem Verbrechen ihr Vater als Arzt anwesend war. Barbara Brix ist auch Mitglied in unserer Vereinigung und setzt sich seit vielen Jahren als Lehrerin und als Privatmensch sehr für die Erinnerungsarbeit ein. Und obwohl sie ein durch und durch offener Mensch ist, fiel es ihr sehr schwer, vor der Kamera über ihren Vater zu reden. Weil es die eigene Familie ist und weil es viele gibt, die meinen, der Schutz der Familie steht vor dem Aufdecken der Ungerechtigkeit. Das Zitat aus dem Film »Ich wollte wissen und wollte auch nicht wissen« fasst die schwierige Situation gut zusammen. Aus diesem Grund schweigen noch immer viele über die deutsche Familiengeschichte, ihre eigene deutsche Familiengeschichte, oder möchten sich nicht damit beschäftigen. Jeder ist frei, sich zu entscheiden. Aber die Geschichte verschwindet nicht, auch nicht, wenn wir nicht drüber sprechen. Der Film erzählt auch von einer jungen Frau aus Israel, die hier um die Ecke in der Topographie des Terrors-Ausstellung über die Täter redet. obwohl sie selbst die Enkelin eines Opfers ist. Aber gerade sie schafft es, durch sehr einfühlsame Fragen und ohne jegliche Anschuldigung, dass die Besucher selbst diskutieren, wie aus normalen Menschen Massenmörder werden konnten. An einer eher unauffälligen Stelle am Ende des Films meint ein weiterer Protagonist, Ulrich Ganz, dass es doch viele schöne Begegnungen, Brücken dort gegeben habe, wo vorher nur Abgrund war. Der Satz bezieht sich darauf, dass es vermehrt Beziehungen zwischen Tätern und Opferkindern gibt. Dafür ist es auch über 70 Jahre nach Ende des Krieges nicht zu spät. Die Möglichkeit, Brücken zu bauen. Ich möchte Ihnen zum Schluss noch von einem Brief erzählen, den ich letzte Woche bekommen habe, vom Simon Wiesenthal Center in Los Angeles. Ich kenne dort niemanden, war etwas verwundert, einen Brief von dort zu bekommen. Und der Brief ist von Mamiko Chana Yamamoto und sie schrieb mir, dass sie dort arbeitet im Simon Wiesenthal Center und durch die Ausstellung führt. Und dort nutzen sie Ausweise von Kindern. Wenn man in die Ausstellung reinkommt, bekommt man so einen Passport, einen Ausweis von einem Kind. Und wenn man am Ende der Ausstellung ist, kann man sich ausdrucken lassen, was dieses Kind erlebt hat während des Zweiten Weltkrieges. Und vor zehn Jahren, hat sie einen solchen Ausweis auf dem Boden gefunden. Den hatte wohl jemand verloren. Und dann ist sie selbst ans Ende der Ausstellung gegangen und hat sich die Geschichte ausgedruckt. Und das war eines der Kinder von Bulnu Saddam. Sein Name war George André Kohn. Seine Familie kam auch aus Paris. Und seine Geschichte hat sie, wie sie mir geschrieben hat, so traurig, so betroffen und so wütend gemacht. Und sie hatte das Gefühl, ein Zeichen für all diese Kinder setzen zu müssen, die während des Holocaust ermordet worden sind. Und sie hat das Projekt 1.5 Million Peace Project gestartet. Seit 10 Jahren sammelt sie Papierkraniche, stellvertretend für die 1,5 Millionen ermordeten jüdischen Kinder im Holocaust. Papierkraniche stehen in der japanischen Tradition für den Frieden. Sie ist jetzt bei 1.050.702 Papierkranichen, die sie aus der ganzen Welt bekommen hat. Und sie hat mir in ihrem Brief geschrieben, dass kein Tag vergeht, wo sie nicht an diesen einen Tag denkt, als sie den Ausweis von George André Kohn aufgehoben hat. Und ich habe das mitgebracht und ich habe das auch kopiert, dieses Projekt für Sie. Und Sie können jetzt also alle einen Papierkranich basteln und den nach Los Angeles schicken, damit es weitergeht mit der Erinnerung. Vielen Dank. Was ist?